The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 31. August. Die Welt ist ein Zirkus, die Welt der Politik allemal. Es gibt Showpferde und Löwen und jede Menge Clowns.
You'll have the great pleasure of voting for the man that will easily go down as the greatest president in the history of the United States, me.
Jetzt aber Manege frei für die große Kunst im Zirkus und die ist und bleibt der Salto. Der politische Salto rückwärts zum Beispiel ist nur was für echte Könner. Es handelt sich um die schwierigste Nummer im Politikzirkus, denn man kann sich dabei den Hals brechen und, naja, dann ist die Karriere beendet. Angela Merkel beherrschte den Salto in beide Richtungen. Pandemie, Lockdown, Osterruhe.
Und deshalb sollen der 1. April, Gründonnerstag also, und der 3. April einmalig als Ruhetage definiert werden. Es gilt damit an 5 zusammenhängenden Tagen das Prinzip, wir bleiben zu Hause.
Da grummelte das Volk, aber mächtig, da es doch in der Frühlingssonne Eier und Entspannung suchen wollte. Merkel spürte, dass ihr Salto nicht saß, also folgte jetzt der Salto rückwärts in einer eigens anberaumten Mittagsvorstellung im Bundeskanzleramt.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie heute Mittag so kurzfristig Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Ich habe mich zu diesem kurzen Pressetermin entschlossen, weil ich heute Vormittag entschieden habe, die notwendigen Verordnungen für die am Montag vereinbarte zusätzliche Osterruhe, also die Ruhetage am grünen Donnerstag und Kar Samstag, nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen.
Und sie gestand sich und uns ein.
Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt.
Ein anderer politischer Rückzieher hat sich fest im nationalen Gedächtnis eingebrannt.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
4 Wochen harte, bis in die Nacht geführte Sondierungsgespräche. Und alles für die Katz. Die FDP zieht sich zurück, Lindners Salto rückwärts, aber saß nur so halb. Es gab kaum Applaus. Ein anderer Salto rückwärts blieb ebenfalls in Erinnerung. Und zwar deshalb, weil er vor einer millionenfach besetzten Manege stattfand, öffentlichkeitswirksam im TV-Studio von Markus Lanz. Karl Lauterbach saß ganz bequem im Sessel. Sein Thema, naja, Sie kennen das, die Isolationspflicht bei Corona-Infizierten. Jeder sollte auf einmal selbst entscheiden, ob er sich isoliert oder eben auch nicht. Nach all den Irrungen und Wirrungen der Corona-Politik war das die eine Verwirrung zu viel. Der Gesundheitsminister betrat also coram publicum das Hochseil und dann erfolgte der spektakuläre Salto rückwärts von der eigenen Verordnung.
Ich glaube, dass das zwar den Gesundheitsämtern helfen würde, dass der symbolische Schaden aber Corona ist nicht mehr so gefährlich, so verheerend ist, dass man diese Isolationsordnung so nicht machen kann. Das heißt, ich werde das morgen, also diesen Punkt, also dass die Infizierten, dass die sich, sagen wir mal, selbst isolieren und nicht mehr durch das Gesundheitsamt aufgefordert werden, den werde ich wieder einkassieren.
Spott und Häme waren dem Mann auf dem Hochseil damit sicher, womit wir bei Robert Habeck wären. Sein Mantra der letzten Wochen lautet:
Sie haben ein Wärmeproblem bzw. ein Industrieproblem, aber kein Stromproblem.
Aber das ist eben so gar nicht richtig. Die Strompreise explodieren und sie explodieren auch deshalb, weil Gas zur Verstromung eingesetzt werden muss. Aber der Minister verweigert den Salto rückwärts aus Angst vor seinen lieben Parteifreunden, denn dann müsste er die Kernkraftwerke laufen lassen. Auch bei der Gasumlage macht unser Robert keine gute Figur in der Manege. Diese Umlage, die 34 Milliarden Euro, bei 21 Millionen Gaskunden einspielen soll, ist schon im Denkansatz verunglückt. Die Grünen verraten hier das Verursacherprinzip, denn die Millionen deutschen Gaskunden sind eben nicht Verursacher, sondern Opfer der Energiepreisturbulenzen. Aber Habeck springt nicht, sondern er eiert.
Deswegen muss man jetzt hart an dem Problem arbeiten und das tun wir auch bei der Gasumlage bzw. bei dem Teil der Gasumlage, der unschön ist, nämlich dass Unternehmen sie ausnutzen als Trittbrettfahrer quasi, um ebenfalls Abrechnungen zu stellen, Unternehmen, die es gar nicht nötig hätten. Wir werden dieses Problem lösen.
Fazit: Damit ist die Vorstellung noch nicht zu Ende. Pause, Tierschau und Popcorn und danach ist Habeck wieder dran. Er sollte das Hochseil betreten. Den Salto rückwärts bei der vergurkten Gasumlage nicht zu versuchen. Erst das wäre ein Salto mortal. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir reisen heute gemeinsam in die Arktis. Dr. Stefanie Babst, Expertin für Militärstrategie, erklärt uns nämlich die neuen NATO-Pläne im ganz hohen Norden und die Ausgangslage von Russland in dieser Region erklärt sie uns auch.
Aus meiner Sicht ist die Arktis für Russland so ein bisschen das, was ich als eine strategische Achillesferse bezeichnen würde.
Anne Schwed und Annette Weisbach schauen auf die Quartalszahlen des US-Einzelhandelskonzerns Best Buy. Und auf die steigende Inflation werfen wir, glaube ich, auch einen Blick. Wir staunen über eine Parallele zwischen Delfinen im Meer und Menschen in der Disco. Und wir gedenken Lady Di, die heute vor 25 Jahren durch einen tragischen Verkehrsunfall gestorben ist.
Die Arktis. Einst ein großer, zugefrorener Ozean. Doch das ewige Eis hat Risse bekommen und sich zum Epizentrum des Klimawandels entwickelt.
Die bittere Erkenntnis dieser ARD-Reportage ist also, das ewige Eis, es ist vergänglich. Und während die Welt mehr oder weniger ernsthaft gegen den Klimawandel kämpft, werden die neuen Realitäten in der Arktis zum Gegenstand sehr realer Politik. Die NATO müsse mehr Präsenz in der Arktis zeigen, so der Generalsekretär des westlichen Verteidigungsbündnisses Jens Stoltenberg. Warum eigentlich? Und macht das Ganze Sinn? Ist das Symbolpolitik oder hat das alles etwas mit Russland zu tun? Das bespreche ich jetzt mit Dr. Stefanie Babst. Sie war jahrelang die ranghöchste Frau der NATO in Europa. Sie hat das NATO-Foresight-Team gegründet und geleitet. Naja, und sie hat direkt an eben jenen Generalsekretär Stoltenberg der NATO berichtet. Hier ist ihre Analyse. Einen schönen guten Morgen, Frau Dr. Stefanie Babst.
Einen schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Die NATO muss ihre Präsenz in der Arktis erhöhen. Das sagt der NATO-Generalsekretär Stoltenberg, ihr ehemaliger Chef. Und ich hoffe, Sie können uns erklären, warum um Gottes Willen müssen wir in dieser kriegerischen Zeit jetzt auch noch unsere Präsenz im ewigen Eis erhöhen.
Also mein ehemaliger Boss, Herr Stoltenberg, ist ja Ende letzter Woche bei dem kanadischen Premierminister Trudeau zu Gast gewesen. Kanada ist ein Anrainerstaat der Arktis. Er verfolgt dort strategische Interessen und darüber haben Trudeau und Stoltenberg ganz sicherlich gesprochen. Und ich würde mal vermuten, dass wenn Herr Trudeau Herrn Stoltenberg zu einem späteren Zeitpunkt eingeladen hätte, hätte Stoltenberg diesen Punkt eben dann auch später gemacht. Also insofern ist das, glaube ich, jetzt ein kleines bisschen zufällig ausgewählt, der Zeitpunkt.
Denn es gibt ja noch 7 andere Anrainerstaaten, denen das möglicherweise gar nicht so schmeckt, zum Beispiel den Russen.
Absolut. Natürlich hat auch die russische Seite den Besuch Stoltenbergs gleich wahrgenommen und der Kreml-Sprecher Herr Peskow hat da ja auch reagiert und einmal mehr gleich davor gewarnt, dass die NATO hier diese ansonsten sehr friedliche und konfliktfreie Region militarisieren könnte.
Denn die Russen erheben Anspruch, da geht es um 1,2 Millionen Quadratkilometer, wahrscheinlich alles unter Wasser. Da befinden sich Öl und Gas. Das macht sinnlich, richtig?
Und die Russen sind nicht die einzigen, die diese territorialen Ansprüche unter Wasser erheben, also versuchen, ihren Festlandsockel neu völkerrechtlich bestimmen zu lassen. Das kann man übrigens in New York. Und da kann man bei einer UN-Institution seine Ansprüche anmelden. Das haben Russland getan, das haben aber auch Kanada und Dänemark vor einiger Zeit getan. Und alle streiten sich darum, ihre eigentlich schon großzügig bemessenen exklusiven Wirtschaftszonen, die sie haben, und die eigenen Küstengewässer noch ein Stück auszubreiten, damit sie dort eben halt noch stärker natürliche Ressourcen fördern können und ihre Wirtschaftsinteressen denen nachgehen können.
Geht es auch um Waffensysteme? Was ist mit der Stationierung von russischen Waffensystemen in dieser Region? Ist da was dran?
Ja, da ist was dran. Der Generalsekretär Stoltenberg erzählte eigentlich, wenn ich das so formulieren darf, nichts Neues, denn dass Russland sein militärisches Modernisierungsprogramm in der Arktis weiter entwickelt hat und auch immer weiter testet, ist etwas, was wir so in den letzten bummelig 10 Jahren beobachten. Und das hat letztendlich zwei Gründe. Zum einen hat sich der Küstenstreifen Russlands im Eismeer verändert. Und zwar schlichtweg dadurch, dass es eben keine ewige Barriere des Eises mehr gibt. Und das hat schon Sorgen und Befürchtungen bei den russischen Planern hervorgerufen. Und die sind nun herangegangen, alte sowjetische Liegenschaften, Flugplätze, Häfen, aber auch die gesamte Polarflotte heftig auszubauen, um diesen Küstenstreifen letztendlich gegen uns oder gegen irgendjemand anderen, vielleicht auch aus China, weiter militärisch zu festigen. Und das hat natürlich die Finnen und vor allen Dingen auch die Norweger, die Kanadier, weniger die Amerikaner auf den Plan gerufen. Aber auch diese sind jetzt natürlich ein Stück weit alarmierter, nachdem nun ja Russland die Ukraine überfallen hat.
Hyperschallraketen sollen dort stationiert werden. Welchen Sinn macht das militärisch in einer solchen Region? Wo ist die militärische Logik dieser russischen Aktivität?
Es gibt vor allen Dingen für die Russen ein ganz, ganz wichtiges strategisches Flottenkommando in Murmansk. Und dort ist, wenn Sie so wollen, die strategische nukleare Zweitschlagkapazität Russlands stationiert, also auf U-Booten. Das war auch schon während der Zeit des Kalten Krieges so. Aber diese Flotte, diese Kapazität zu schützen, ist natürlich aus wiederum russischer Sicht ganz, ganz wichtig. Vor diesem Hintergrund und natürlich auch, um eigene militärische Muskeln so ein bisschen zu flexen und deutlich zu machen, wie militärisch potent man ist, ist Russland dazu übergegangen, unter anderem auch diese Hyperschallraketen zu testen. Es ist ein Testgelände, wenn Sie so wollen, aber der Kern ist aus meiner Sicht der strategische Schutz der Nordmeerflotte der Russen und ihrer maritimen Ansprüche, die sie eben halt versuchen durchzusetzen in dieser Region.
Weil Sie sagten Zweischlagskapazität, das erkläre ich mir so, der eine greift an, zum Beispiel Amerika, und dann will der andere in der Lage sein, auf einen Erstschlag mit einem Zweitschlag zu reagieren, und der könnte
richtig,
dann aus der Arktis erfolgen.
Richtig. Und das ist eine Konzeption, die nennt man Bastion-Konzeption, so im militärischen Sinne, die Russen eigentlich jetzt nur noch mal wieder aufgefrischt haben, weil es diese strategisch-taktische, operative Ansicht der Russen, also der Zweitschlagsfähigkeit, auch schon während des Kalten Krieges gab. Aber wie gesagt, jetzt haben sich die Dinge ein bisschen verändert, und zwar nicht, weil Amerika oder Kanada oder andere Russland bedrohen, sondern schlicht auch letztendlich, weil das Eis wegschmilzt.
Nun ist man ja ein Schelm, wenn man nicht automatisch trotzdem an den Ukraine-Konflikt denkt. Würden Sie sagen, da gibt es einen Zusammenhang, vielleicht sogar ein Ablenkungsmanöver der NATO, dass man gerade jetzt die Arktis als Betätigungsfeld entdeckt?
Also aus meiner Sicht ist die Arktis für Russland so ein bisschen das, was ich als eine strategische Achillesferse bezeichnen will. Russland braucht die Weiterentwicklung wirtschaftlich, infrastrukturell für seine eigenen Ziele, für sein eigenes Fortkommen, sowohl innenpolitisch als auch eben was seine wirtschaftlichen Exportinteressen angeht. Und das kann alles nur in einem Raum geschehen, wo die anderen wieder mit Russland reden. Das wäre ein Hebel aus meiner Sicht, um eben deutlich an Moskau die Botschaft zu richten: okay, ihr wollt weiter die arktische Region nutzen, dann beendet den Krieg in der Ukraine. Das wäre eine ganz starke Konditionierung, die ich in dieser Form noch nicht gehört habe, weder von Generalsekretär Stoltenberg noch von Bundeskanzler Scholz oder jemanden anderen. Aber ich finde, es ist an der Zeit, diese Konditionierung zu formulieren.
Ist das realistisch, denken Sie?
Es gibt durchaus Punkte, Themen, und dazu gehört auch die Arktis, die für die Russen wirklich, wirklich relevant ist. Und das, was Herrn Putin und seinen Schergen wehtut, sollten wir ausnutzen. Das ist eine Möglichkeit. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber man sollte das und könnte das natürlich diplomatisch vorbereiten und dann eine solche gemeinsame Botschaft auch in die jeweiligen Institutionen einbringen.
Na, das ist zumindest ein origineller Vorschlag, um das Morden und den Krieg in der Ukraine vielleicht zu beenden. Ich bedanke mich für das Gespräch über die Arktis und diesen überraschenden Vorschlag. Vielen Dank, Frau Babst.
Ich bedanke mich wie immer, Herr Steingart, und Ihnen einen schönen Tag.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da schaut man nervös nach Niedersachsen, denn die baldige Landtagswahl im Flächenland, immerhin rund 8 Millionen Menschen leben dort, die hat Gewicht. Dort regiert im Moment eine große Koalition aus SPD und CDU. Aber die Grünen sind stark im Kommen. In den aktuellen Umfragen liegen sie bei über 20%. Die Ampel in Berlin interessiert sich also sehr für diese Niedersachsenwahl im Oktober. Und die Pioneer One interessiert sich auch, denn unser Redaktionsschiff ist auf Deutschland-Tour und war jetzt zuletzt in Hannover. Chefredakteur Michael Bröke hat an Bord Bernd Althusmann vor lauter gut gelaunten Pioneers begrüßt und dann befragt. Er ist nicht nur der niedersächsische Wirtschaftsminister unter Stefan Weil, sondern auch der CDU-Spitzenkandidat. Und die beiden haben dann gesprochen über teures Gas, über Putin und auch über den Ministerpräsidenten von Sachsen, Kretschmer, der von Verhandlungen mit Putin träumt. Bernd Althusmann hält wenig davon, aber hören wir doch einfach mal rein in das Gespräch der beiden.
Ich war vor einigen Wochen in Brüssel und habe mich da mit einigen Experten darüber unterhalten können. Die sagen auch alle sehr klar, mit so jemandem ist es schwer zu verhandeln. Und vor allen Dingen ist es auch schwer, einen Krieg einzufrieren. Das hat ja der Kollege Kretschmer gesagt. Verhandeln ist immer sinnvoll, klar, gar keine Frage. Aber der erste Schritt zu einer Verhandlung muss doch vom Aggressor kommen, nach dem Motto, okay, wir haben verstanden, wir kommen an dieser Stelle überhaupt nicht weiter. Und das Morden, das Töten, das Vergewaltigen muss ein Ende haben. Besser gestern als heute.
Und das heißt auch, so lange muss Deutschland an der Seite der Ukraine stehen, Waffen liefern, bis aus Sicht der Ukraine es der Zeitpunkt gekommen ist, zu verhandeln. Richtig?
Ich war in Rheinmetall. Ich bin ja als Wirtschaftsminister auch für den Bereich der Rüstungswirtschaft, zumindest in unserem Bundesland, zuständig. 30 Schützenpanzer Marder. Die sind generalüberholt, die sind einsatzfähig. Man hat mir vor Ort bestätigt, die können sofort im Wege des Ringtausches oder im Rahmen der Direktlieferung in Richtung Ukraine geliefert werden. Ob sie inzwischen ausgeliefert wurden, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Das ist jetzt 3 Wochen her. Aber im Grunde hat man mir auch sehr klar signalisiert, das Bundeskanzleramt sitzt dort auf der Bremse. Sie wollen es nicht, immer mit der Begründung, dann werden wir zu nah in einen Krieg hineingezogen. Und ich sage nochmal, es gibt auch Forderungen, wenn ich so durchs Land komme. Ich habe so 30 Marktplatztouren hinter mir. Da gibt es dann den einen oder anderen, der sagt, bevor wir jetzt in Deutschland in die Knie gehen, öffnet doch einfach Nord Stream 2. Meine Damen und Herren, dann sind wir endgültig Spielball auch in diesem Winter. Es ist ein Wertefundament, das dort auch verteidigt wird, auch unseres.
In 6 Wochen sind hier Wahlen, aber in 2 Wochen trifft sich ja die CDU hier in Hannover bei Ihnen zufällig. Wahrscheinlich hat das mit dem Landtagswahlkampf nichts zu tun, dass der Bundesparteitag hier ist, genau. Ist denn jetzt, da Sie ja ein ehemaliger Laschet-Anhänger sind, Herr Althusmann, ist jetzt für Sie in Ihrem Wahlkampf, in Ihrer Klientel, bei den Mitgliedern, die kleben sollen, die kämpfen sollen, ist Friedrich Merz ein Zugpferd oder ist er gelegentlich auch, weil er eben so umstritten ist, wie er ist, manchmal auch eine Bremse?
Ich kenne keinen CDU-Politiker, der wirklich eine Bremse ist. Also, nein, war jetzt ein Scherz. Okay. Also, Friedrich Merz ist natürlich...
Ich kenne keinen, der auf diese Frage einfach mal wahrheitsgemäß antwortet.
Friedrich Merz ist ein herausragender Kopf der CDU und er wird auch im Wahlkampf, glaube ich, sich entsprechend einmischen, weil es ja zufälligerweise in Hannover der Bundesparteitag stattfindet. Aber ich habe ihn jetzt am Samstag in Wartenburg getroffen. Er hat ja noch so seinen linken Arm in einer Schlinge, also weil er sich ja da irgendwie das Schlüsselbein gebrochen hat.
Haushaltsunfall ist der meiste Unfall in Deutschland, ist gefährlich. Ja, ist gefährlich. Und der Mann, ne, ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, muss man ja einfach sagen, ehrlicherweise. Kann ja passieren.
Ja, ich glaube, es kommt hier und da zumindest, kommt es nicht immer aufs Alter an. Bei anderen, weiß ich nicht. Aber gut, lassen wir das.
Wir wollten doch gar nicht über die Kanzlerkandidatur reden.
Nein. Ich glaube, Friedrich Merz wird... Er hat eine hohe Zustimmung innerhalb der Niedersachsen-CDU. Das habe ich auch immer gegenüber Armin Laschet sehr klar kommuniziert. Mhm. Insbesondere auch in der Auseinandersetzung mit Markus Söder. Ich könnte jetzt eine Menge dazu sagen, wie das alles zustande gekommen ist. Ich bin Armin Laschet persönlich über viele Jahre eng befreundet, verbunden gewesen. Das ist eine menschliche Freundschaft. Und ich finde, wenn man sich menschlich so nahesteht, darf man auch sich aufeinander ein Stück weit verlassen. Ich halte nichts von denjenigen, die sagen, ich stehe zu dir und dann, sobald der Wind wechselt, sofort sagen, nee, das machen wir nicht. Ich finde, Verlässlichkeit ist ein Markenzeichen.
Das ganze Gespräch erscheint heute auf thepioneer.de oder in unserer Podcast-App.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da werfen heute Morgen an der Wall Street viele einen bangen Blick auf die aktuellen Zahlen von Best Buy. Best Buy hat sich auf Haushalts- und Unterhaltungselektronik spezialisiert, ist vergleichbar in Deutschland, ich würde sagen, mit Mediamarkt oder Saturn. Fast 1400 Filialen von Best Buy gibt es in den USA. Und damit einen schönen guten Morgen nach New York zu unserer Kollegin Anne Schwedt. Hallo Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Dann sag uns doch, Anne, wie ist der aktuelle Geschäftsbericht von Best Buy ausgefallen?
Eigentlich nicht so gut, Gabor. Die Umsätze gingen um 13% zurück im abgelaufenen Quartal. Vor einem Jahr stand da noch ein Umsatzplus von 20%. Da hatten die Menschen sich noch mit Elektronik für ihr Homeoffice eingedeckt. Für den Umsatzrückgang jetzt macht das Unternehmen die Inflation verantwortlich. Die würde sich deutlich im Kaufverhalten der Kunden widerspiegeln. Viele Menschen würden jetzt mehr Geld für Lebensmittel und Sprit ausgeben und deshalb Abstriche bei nicht dringend notwendigen Elektrogeräten machen. Die Anleger waren aber trotzdem zufrieden mit den Zahlen. Experten hatten nämlich noch viel schlechtere Ergebnisse erwartet. Außerdem bestätigte Best Buy seinen Ausblick fürs laufende Jahr. Der Elektrohändler geht also nicht davon aus, dass es noch schlimmer wird mit den Umsatzrückgängen. Sowas wird auch mal sehr positiv von den Anlegern aufgenommen. Die Best Buy-Aktie ging deshalb nach oben und schloss mit einem Plus von 1,6%.
Vielen Dank, Anne, und damit direkt nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Nachdem die Inflation ja hierzulande 2 Monate in Folge leicht abgeflaut war, hat das Statistische Bundesamt jetzt wieder einen Anstieg vermeldet. Waren und Dienstleistungen waren im August durchschnittlich 7,9% teurer als im Jahr davor. Wie sehen die Prognosen für die nächsten Monate aus und wie schauen die Finanzmärkte darauf?
Die Inflationsrate dürfte wohl in den nächsten Monaten weiter steigen. Das liegt vor allem an den auslaufenden Sondereffekten wie dem Tankrabatt, aber auch dem 9-Euro-Ticket. Die Bundesbank geht davon aus, dass die Inflation auf 10% steigen dürfte. Andere Volkswirte rechnen sogar noch mit höheren Inflationsraten, bis zu 12% für Deutschland im Schlussquartal diesen Jahres. Denn wenn man sich mal anschaut, was weiterhin steigt, sind es die Energiepreise. Und hier ist das Ende der Fahnenstange ja noch längst nicht erreicht. Bei den Gaspreisen und den Umlagen für die Haushalte und aber auch die Lebensmittelpreise, die steigen immer weiter an. Und wir haben überhaupt noch nicht über den steigenden Strompreis gesprochen. Der dürfte natürlich die Inflation auch massiv nach oben treiben. Für die Märkte bedeutet das nichts Gutes, denn die EZB muss natürlich ordentlich gegensteuern. Wir haben ja in Jackson Hole unter anderem von Isabel Schnabel gehört, dass die EZB auch die Konjunktur belasten wird im Kampf gegen die Inflation und sogar über einen großen Zinsschritt von 75 Basispunkten im September nachdenken könnte. Und die Zinsen, die könnten massiv ansteigen aufgrund der noch höher ausfallenden Inflation als vorher erwartet.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es nicht nur bei den männlichen Exemplaren der menschlichen Spezies den sogenannten Wingman gibt, sondern es gibt ihn auch im Tierreich. Der Wingman unterstützt meist schüchterne Männer dabei, Frauen anzusprechen und kennenzulernen. Er ist ein beliebtes Hollywood-Motiv und man kennt das Prinzip aus Fernsehserien wie beispielsweise How I Met Your Mother.
Hi, Barney Stinson.
And I'm Marshall.
Barney's Wingman.
Der Wingman hat im Idealfall die Vorzüge, die der auf Partnersuche befindliche Freund eben nicht hat. Er ist aufgeschlossener, witziger und sieht im Zweifel auch noch besser aus. Dadurch lenkt er die Aufmerksamkeit von Frauen auf sich und, naja, letztendlich eben auch auf seinen schüchternen Kumpel. Wenn das Eis gebrochen ist, verlässt der Wingman idealerweise das Geschehen und überlässt die beiden ihrem Schicksal. Das gleiche Prinzip, so haben es Forscher jetzt herausgefunden, gibt es auch bei Delfinen. Verhaltensforscher der Universität Bristol untersuchten die sozialen Netzwerke von 121 männlichen Indo-Pazifik-Delfinen in der Nähe von Australien. Und ein Ergebnis der Studie: männliche Delfine befinden sich bei der Partnersuche in kleinen Gruppen und unterstützen sich gegenseitig bei der Beziehungsanbahnung. So soll die Fortpflanzung der ganzen Art sichergestellt werden. Aufdringliche Delfine, auch das fanden die Forscher übrigens heraus, haben auch in der Tierwelt keine Chance. Frei nach dem Motto, immer schön respektvoll, sonst gibt's was auf die Flossen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Welt kurz stillstand, heute vor genau 25 Jahren.
We have reports from Paris that Diana, Princess of Wales, has been killed in a car accident and that her partner, Dodi Fayed, has also been killed. They were apparently being pursued by paparazzi on two motorcycles.
Der mit 1,8 Promille stark alkoholisierte und damit komplett fahruntüchtige Sicherheitschef des Hotel Ritz, Henri Paul, wurde für zwei wichtige Fahrgäste extra aus seinem Feierabend geholt. Lady Diana und ihr damaliger Lebensgefährte Dodi Al-Fayed waren in dem Nobelhotel zum Essen. Und der Chauffeur sollte das Paar nun vom Hotel in die Pariser Wohnung von Al-Fayed fahren. Aber der Mann hatte offenbar an diesem für ihn eigentlich freien Abend ordentlich gebechert. An der Bar legte er, während er auf Diana und Dodi wartete, nochmal zwei Drinks obendrauf. Und bei der Fahrt fühlte er sich von Paparazzis verfolgt, steuerte seinen Mercedes dann mit stark überhöhter Geschwindigkeit in einem Pariser Straßentunnel an einen Pfeiler. Keiner der Insassen in diesem Auto war angeschnallt. Der Chauffeur und Al-Fayed waren sofort tot. Diana starb einige Stunden später im Krankenhaus. Ein Leibwächter von Diana überlebte, aber nur schwer verletzt. Die Welt am nächsten Morgen war eine andere. Tony Blair, der damalige britische Premierminister, kämpfte am Morgen des 31. August 1997 bei der Fernsehansprache an das britische Volk mit den Tränen.
I feel like everyone else in this country today, utterly devastated. Our thoughts and prayers are with Princess Diana's family, in particular her two sons, the two boys. Our hearts go out to them.
Aus diesen Jungs von damals sind mittlerweile selbst Männer und Familienväter geworden. Vor einer Woche erzählte Harry im Rahmen einer Charity-Veranstaltung, wie er den heutigen Tag verbringen wird.
Next week is the 25th anniversary of my mother's death. I want it to be a day to share the spirit of my mom with my family, with my children who I wish could have met her.
Er wird im Kreis seiner eigenen kleinen Familie seiner Mutter gedenken und er wünscht sich, dass seine Kinder Diana hätten kennenlernen können. Das können sie jetzt nur noch spirituell. Elton John hilft ihnen und auch uns bei der Kontaktaufnahme.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset, when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
Ich wünsche Ihnen einen nachdenklichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Loveliness we've lost, these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.